Ja, vielen Dank und schönen guten Morgen, Herr Hart.
Guten Morgen.
Trumps Rede an die Nation ist vorbei, über 2 Stunden. Er hat vor allem über Innenpolitik gesprochen. Muss man hier in Europa fast froh sein, dass er keine neuen Drohungen zum Beispiel gegen Grönland ausgesprochen hat und uns insgesamt eher verschont hat?
Also er hat sich positiv zur NATO geäußert. Das haben wir in den letzten Wochen ja mehrfach von ihm gehört und auch von seinem Außenminister. Das ist erfreulich und positiv. Was mich an der Rede enttäuscht hat, normalerweise, wenn man in so einer Situation ist, in der er steckt, nämlich, dass er eine schwere Niederlage vor dem höchsten Gericht erlitten hat wegen der Zölle, dass seine Politik Venezuela, auch dieses Grönland-Abenteuer, keine Zustimmung im Volk findet und auch nicht im US-Senat, dass er in dieser Situation sinkender Zustimmung in Amerika eine solche Rede eigentlich hätte nutzen müssen, um etwas auf den Tisch zu legen, wo seine eigenen Anhänger sagen, das ist unser Präsident, der hat auch noch neue Ideen, noch weitergehende Ideen. Das war nicht zu verspüren, das war letztlich doch der Aufguss, wenn man so will, der Antrittsrede von vor einem Jahr.
Wir schauen trotzdem mal ein bisschen drauf, was für uns aus Deutschland dabei war. Er hat nochmal seine ziemlich aggressive Zollpolitik verteidigt. Wie reagieren wir denn jetzt als Europa, als Deutschland darauf? Muss der Zolldeal ausgesetzt bleiben, den die EU mit Donald Trump verhandelt hat?
Ich finde, das ist jetzt eine gute Verhandlungsbasis. Die Entscheidung Brüssels, auch des Europäischen Parlaments, das, was letztes Jahr im Sommer vereinbart wurde zwischen Ursula von der Leyen und dem US-Präsidenten, diese 15% versus 0%, was ja schon ein Zugeständnis unsererseits ist, aber eins, wo ich sage, das ist angesichts der Herausforderung erträglich. Dass wir das jetzt nicht akzeptieren, sondern dass wir im Gegenteil sagen, auch wir hätten Möglichkeiten, Amerika mit Zöllen hart zu treffen, das finde ich richtig. Aber es müssen natürlich jetzt Gespräche stattfinden, wie wir da rauskommen. Und wir haben auch noch andere Fragen, nämlich die Frage zum Beispiel der Strafzölle gemäß WTO wegen der Boeing-Airbus-Subventionen. Da läuft im Sommer auch die Friedenspflicht aus. Also Zollpolitik ist an oberster Stelle, finde ich, was die EU mit Trump besprechen muss.
Das heißt, Sie sagen, es müsste nachverhandelt werden, was da letzten Sommer beschlossen wurde?
Wir müssen darauf zurückkommen.
Ich finde, das muss es niedriger sein für Europa.
15%, 0%, wenn keine weiteren Zölle obendrauf gelegt werden. Aber es müsste natürlich auch aus unserer Sicht Bewegung bei Stahl und Aluminium geben. Und es müsste vor allem eine Lösung für diesen Streit wegen der ungerechtfertigten Subventionen bei Airbus und Boeing geben, die im Übrigen vor 25 Jahren geflossen sind.
Schauen wir auf den Iran, hat sich Donald Trump auch ausführlicher in der Rede geäußert. Er möchte, sagt er, lieber einen Deal als einen Angriff auf das Atomprogramm, also einen Deal zum Atomprogramm. Ist das für unsere europäische Sicherheit nicht eher eine schlechte Nachricht, weil die Iraner sich eigentlich, was das Atomprogramm betrifft, immer als ziemlich unverlässlich gezeigt haben?
Also er hat ja eigentlich den Regime-Change zum Ziel formuliert vor einigen Wochen, als es die massiven Massenproteste im Iran gegeben hat. Jetzt redet er nur noch davon, den Iran von der Bombe abzubringen. Das ist ja auch unser gemeinsames Ziel, aber das ist natürlich deutlich weniger als das, was er den Menschen im Iran versprochen hat. Und ob man tatsächlich mit Luftschlägen einen Regime-Change im Iran herbeiführen kann, das ist nun sehr fraglich und es wäre ein großes Risiko für Amerika, weil es ja auch Basen in der Region gibt, die der Iran wiederum seinerseits angreifen könnte. Also er hat dort Erwartungen geweckt, gerade auch bei Menschen im Iran, die er vermutlich nicht so einhalten kann.
Sind Sie denn für begrenzte Schläge aufs Atomprogramm?
Ich kenne den aktuellen Stand nicht. Ich weiß, dass das, was letztes Jahr im Juni passiert ist, aus meiner Sicht gerechtfertigt war, denn der Iran war tatsächlich dabei, alle Grenzwerte massiv zu überschreiten. Das ist möglicherweise jetzt auch wieder der Fall. Ich halte das auch für wahrscheinlich. Und dann wären begrenzte Schläge gegen das Atomprogramm tatsächlich ein Weg, den wir unterstützen könnten. Ob am Ende des Tages damit das Atomprogramm gestoppt wird oder gar das Regime geschwächt wird, Fragezeichen.
Schauen wir nach China. Der Kanzler ist soeben in Peking angekommen bei seiner ersten Reise zu Xi Jinping. Die Chinesen bieten sich ziemlich offensiv als Ersatzpartner für die ausfallenden USA an, als verlässlicher Partner, sagen sie selbst. Schlagen Sie ein, ist das der bessere Partner im Moment?
Also wenn wir über Wirtschaft reden, brauchen wir China und China braucht uns. Aber wenn wir über den Weltfrieden reden, wenn wir die regelbasierte Weltordnung betrachten, glaube ich, dass diese chinesische Parteiendiktatur, und genau das ist sie nach wie vor, dass das kein Partner für den freien demokratischen Westen ist. Es werden Menschen in ihrer Meinung unterdrückt in China massiv. Es ist kein freies Land. Das Regime hält seine Macht durch Druck auf die Bevölkerung. Ja. Und deswegen muss man das auch offen ansprechen, wenn man dort ist.
Dann frage ich mich, warum warum diese, auch diese Regierung wieder China gleichzeitig als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen behandelt. Das ist ja schon fast kein Spagat mehr, das ist ja eher Twister, wo man sich so sehr verbiegen muss, dass man irgendwie im Spiel bleibt.
Na gut, also wenn es um die Wirtschaft geht, haben wir ein Interesse daran, dass China nicht wirtschaftlich kollabiert. Umgekehrt haben die Chinesen ein Interesse daran, dass sie die den Wohlstandszuwachs, den sie haben und den sie brauchen, dass sie den dadurch generieren, dass sie guten Handel und Wandel mit uns treiben. Deswegen gibt es ein gleichgerichtetes Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen.
Aber es gibt ein Ungleichgewicht. Es gibt ja einen massiven Exportüberschuss der Chinesen gegenüber Europa. Druck und Erpressung, könnte man fast sagen, mit seltenen Erden. Warum treten wir nicht härter gegenüber China auf?
Ich glaube, gerade wenn es um diese einzelnen Sachen wie seltene Erden geht, haben wir entsprechend auch unsere Instrumente. Wäre schön, wenn man die wechselseitig nicht einsetzen müsste. Und ich kann nur an die deutsche und die europäische Wirtschaft appellieren. Macht euch ein Stück unabhängig davon. Greift auf die Rahmenverträge zurück, die Deutschland zum Beispiel mit Kasachstan getroffen hat. Baut eigene Quellen für seltene Erden, für Permanentmagneten auf, dass ihr nicht von China abhängig seid.
Sie sagen lieber keine harten Mittel gegenüber China. Das heißt, Sie sind auch gegen eine Buy-European-Regel. Also die EU diskutiert ja gerade, ob öffentliche Aufträge nur noch dann vergeben werden, wenn die Europäer auch einen Teil selbst produzieren und nicht auf China angewiesen sind.
Es gibt bestimmte Schlüsselkomponenten, wo ich wirklich es wichtig finde, dass wir die in Europa herstellen. Und es gibt bestimmte Komponenten, wo ich sage, da ist es gut, wenn wir nicht die chinesischen Elemente in der Technik haben. Wenn ich jetzt an den weiteren Ausbau des Mobilfunknetzes denke, die Diskussion, die wir um 5G gehabt haben mit chinesischen Huawei-Komponenten, die brauchen wir bei 6G nicht. Da brauchen wir europäische oder alternative Lösungen, damit wir nicht in die Situation kommen, dass in China irgendjemand durch einen Software-Update in Anführungsstrichen uns den Netz in Arm legt. Und das traue ich tatsächlich der chinesischen Regierung zu, dass sie im Falle eines Falles auch solche Druckmittel einsetzt.
Eine schwierige Partnerschaft. Herr Hart, vielen Dank für Ihre Worte heute Morgen im Frühstart.
Bitteschön.
Zurück nach Köln.